Daniel in der Löwengrube. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da gingen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König und sprachen zu ihm: Der König lebe ewig. Es haben die Fürsten, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Darum, o König, wollest du doch ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf. So ließ der König das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da gingen sie vor den König und redeten mit ihm: O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von jemandem außer dir, dass der zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach: Das ist wahr. Sie antworteten und sprachen: Daniel, einer dieser Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, denn er betet dreimal am Tag. Der König wurde sehr betrübt und er war darauf bedacht, Daniel zu retten. Aber die Männer kamen wieder und sprachen: Du weißt doch, es ist Gesetz. Alle Gebote und Befehle vom König müssen unverändert bleiben. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und der König ging in seinen Palast und fastete die Nacht über, konnte auch nicht schlafen. Und früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und er rief Daniel mit angstvoller Stimme: Hat dich dein Gott erretten können? Daniel antwortete: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da erließ der König einen neuen Befehl. An alle Völker auf der ganzen Erde ließ er schreiben: Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten soll. Denn der ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Soweit der Text aus diesem Kapitel. Daniel war ein Jude aus Jerusalem. Als Knirps, als Jugendlicher gekidnappt, als Teenager auf Staatskosten, staatstreu getrimmt, als Staatsbeamter ausgebildet in Babylon. Er war klug, er war geschickt, er war begabt für eine politische Laufbahn wie geschaffen. Und es dauerte auch nicht lange, da hatte er es bis zum Minister gebracht. Und fast wäre er auch noch Ministerpräsident geworden. Aber da kriegen ihn seine Gegner endlich zu fassen und stürzen ihn. Denn es ist ja klar, so ein Mann hat seine Neider und seine Gegner, seine Konkurrenten. Heute arbeitet man da mit Plagiatsvorwürfen oder man kramt etwas aus der Jugendzeit hervor. Das funktionierte aber nicht bei Daniel. Da gab es keine Geldskandale, keine Weibergeschichten. Er hatte nichts mit Baulizenzen zu tun oder mit Grundstückskäufen und Immobilien. Es gab keine Spendenaffären, keine Falschaussagen, keine schwarzen Konten. Alles, was bis heute so manchen Politiker auszeichnet, bei ihm war da nichts zu holen. Es sei denn über seine Gottesverehrung, dass man da nicht früher drauf gekommen war. Daniel, der war doch, ja, früher haben wir gesagt, ideologisch nicht ganz einwandfrei. Der hatte die falsche Weltanschauung. Der war Jude. Na, da haben wir doch was. Da lässt sich doch was draus machen. Daniel betete jeden Tag, dreimal täglich. Das hatte er sich von Jerusalem her noch mitgebracht. Das gab ihm Halt und das gab ihm Frieden, gerade in der Fremde, in einem Land mit so ganz anderen Regeln und mit einer ganz anderen Religiosität. Nicht umsonst ist Babylon, Babel, ja sprichwörtlich geworden für antijüdisches, später auch für antichristliches Verhalten. Und Babel ist auch weltweit zum Vorbild geworden für solche bösen Intrigen, wie hier gerade eine an Daniel geschieht. Wir finden etwas gegen ihn. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine der bösartigsten Drohungen, die man erleben kann. Wenn mir hinter meinem Rücken der Strick gedreht wird, wenn es Neider gibt und Karrieristen, die nur so ihr berufliches oder ihr politisches Fortkommen betreiben können, nämlich nicht durch eigene Leistung, sondern indem sie andere denunzieren. Ich als inzwischen geübter Rentner werde ja manchmal gefragt, wie es früher war. Und ich kann wirklich auf ein ziemlich bewegtes Berufsleben zurückschauen. Ich habe immerhin 5 Berufe gelernt und auch ausgeübt. Und so in meinen Lebenserinnerungen kann ich sagen, es war vorwiegend schön, aber eben nicht jeden Tag. Und Daniel, der erlebt gerade so einen schwarzen Tag. Wie geht das Sprichwort? Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wer hat das geschrieben? Schiller. Und er lässt es den Tell sagen. Und so nimmt die Intrige ihren Lauf. Interessanterweise ist es ja gar nicht der König, der handelt. Der ist doch glücklich und hochzufrieden, dass er so einen hochbegabten und vor allem ehrlichen Minister hat. Er wusste, was er hat an Daniel. Und dann kommen sie, die Neider und Speichellecker, die ihr Mäntelchen immer nach dem Wind hängen für ihr eigenes Vorwärtskommen und die auch für ihr eigenes Gehalt über Leichen gehen. Und die dann sagen, auch ein Wetterhahn hat einen festen Standpunkt. Sie hofieren dem König und sie überreden ihn zu diesem hinterlistischen Gesetz. Ihr Lieben, wir erhalten ja so nebenbei Einblicke in den Mechanismus, des Personenkults. Den hat ja nicht erst Stalin erfunden und Ulbricht nachgeahmt und Mao und jetzt Putin. Es ist ein grausliches Bild, Sie haben das alle gesehen im Fernsehen, wenn der Putin auf kilometerlangen roten Teppichen da durch seinen Kreml läuft. Da wird es einem, beklemmend. Ja? Was ist das für ein Mensch? Was war der König damals für ein Mensch? Der ist auch so durch seine Prachtstraße gelaufen in Babylon oder hat sich durchtragen lassen. Man kann sich es anschauen in Berlin, ich habe es am Sonntag schon erzählt. Ja, es ist interessant, dass gar nicht der König auf so eine Idee kommt. Jetzt soll er sich auch noch als Gott anbeten lassen. Das wird ihm von seinen Hofschranzen eingeredet. Die kleinen Geister waren das. Und da der Chef meistens auch von kleinem Geist ist, gefällt ihm sowas natürlich. Das gefällt ihm außerordentlich gut. Er unterschreibt ja auch immer gern. Ist ja was Schönes. Ich unterschreibe das. Er ist geschmeichelt. Und seine Minister sagen, okay, das gab es damals auch schon, das hieß damals, O König. Und die Lauscher beziehen Posten. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Daraufhin befahl der König, Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Heimtückische Kollegen und ein Chef, der so schwach ist und selber verstrickt in alles Mögliche, dass er sich in seinen eigenen Anweisungen, in seinen eigenen Gesetzen verheddert und sagt, ich bin daran gebunden. Ich kann da nichts tun. Eine beliebte Rede bis heute. Ich kann da nichts tun. Liebe Schwestern und Brüder, der Rest ist schnell erzählt. Gott hat den Löwen das Maul zugehalten. Eine andere Erklärung gibt es nicht und wir müssen auch nicht nach einer anderen Erklärung suchen. Gott kann auch dem viehischsten Gegner das Maul zuhalten oder die Hände festhalten oder die Augen zuhalten. Beispiele, gerade in der Geschichte der Christenheit, gibt es da viele. Aber natürlich hat Daniel auch mit dem Tod gerechnet. Aber wo wir Menschen am Ende sind, ist deshalb Gott noch lange nicht am Ende. Er kann noch mehr als ein paar Löwen eine Nacht lang das Maul zuhalten. Daniel hat seinem Gott vertraut Und Gott wird noch mit ganz anderen Großmäulern fertig. Deshalb zum Schluss ein Psalmwort. Den Treuen ist Gott treu. Und noch ein Nachsatz. Der König bekehrt sich zu Daniels Gott. Und er erlässt wieder so ein Gesetz, nur andersherum. Na, hoffentlich hält das lange an. Amen. Wir wollen einen Augenblick der Stille halten und dann, Sie dürfen sich schon mal überlegen, ob Sie etwas dazu sagen wollen, dass wir doch einen kleinen Austausch miteinander haben, ehe wir dann zu unserer zweiten biblischen Geschichte kommen heute Abend, zu den drei Männern. Kleine Stille. Möchte jemand etwas sagen? Dann jetzt. Ich stelle mal die Frage. Daniel, er betet laut am offenen Fenster. Ist es auch ein bisschen eine Provokation? Was meinen Sie? Oder ist es ein Zeugnis? Eine Gewohnheit, ja. Also doch eher ein Zeugnis dann, ja. Also eher in diese Richtung gedacht, ja. Ja, ist auch sehr mein Empfinden. Aber die Frage tat sich mir als erstes so auf, wieso? Ne, das Gesetz ist da und er geht ans offene Fenster, betet laut. Aber Gewohnheit und Zeugnis. Und dann wird er angeschwärzt. Wenn man da in der eigenen Geschichte kramt, mir fällt da bei mir was ein, vielleicht fällt Ihnen auch was ein, wo einem sowas schon mal widerfahren ist. Es gibt ja nicht nur die liebevollen Kollegen. Und dann stolpert der König über seine eigene Anordnung. Ja, das ist ja auch sowas, wir erleben das heute immer wieder mal bei der Frage der Flüchtlingshilfe, bei der Frage von Abschiebungen, wo, ja, auch bei der Frage von Verfolgung, von Kriminalität, wo man das Gefühl hat, da bindet uns das Gesetz selbst die Hände. Auch dieser Satz fällt heute manchmal in der Politik. Ja, wir stehen nicht über dem Gesetz, das Gesetz muss jetzt eingehalten werden. Und manchmal ist es ja doch so, dass wir sagen, vielleicht sogar mit unserem Herrn Jesus sagen, das Gebot ist für die Menschen gemacht und nicht zum Selbstzweck. Ja, denken Sie daran, als Jesus durch die Felder geht und da mit dem Vorwurf konfrontiert wird, dass er am Sabbat da Ehren rauft. Und dann kommt diese Antwort. Wozu sind denn die Gesetze da? Nicht um sie zu brechen, aber um den Menschen damit etwas Gutes zu tun. Und hier geschieht gerade etwas, ich sage es mal ganz vorsichtig, etwas sehr Ungutes. Am Ende glaubt der König und dieses Zeugnis von Daniel und natürlich das Erlebnis, was der König da erlebt, das trifft ihn schon nochmal tief und man hat ja das Gefühl, er bekehrt sich richtig gehend zum Gott der Juden, zu unserem Gott, was damals ja noch nicht so klar war. Soweit. Dann übergebe ich an die Musik. Wir hören wieder die Strophe 3 und singen die Strophe 4 von unserem angefangenen Lied. Die drei Männer im Feuerofen. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten. Und da kamen sie alle zusammen zur Weihe des Bildes, was der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, was der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Da kamen schon ein paar chaldäische Männer und verklagten die Juden. Sie fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du, König, hast ein Gebot ergehen lassen. Nun sind da drei judäische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Land Babel gesetzt hast. Diese Männer verachten dich, o König. Sie ehren dich nicht. Sie beten das goldene Bild nicht an, was du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, sie vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Und der fing an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten? Und die drei sprachen: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, der kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und er befahl, man solle sie binden und in den glühenden Feuerofen werfen. Und da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen. Dann entsetzte sich der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sehen unversehrt aus. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und rief: Ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten sie heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs, sie kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können, auch ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte nicht einmal einen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei euer Gott, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut haben und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott der Juden lästert, der soll in Stücke gehauen werden und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Soweit die Worte der Bibel. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir nicht nur den Marx-Kopf hätten, sondern den ganzen Marx, der wäre auch so hoch wie Nebukadnezars Standbild. Und Nebukadnezar war ja sogar noch ein bisschen pfiffiger als die SED-Leute. Die hier stellten den Kopf zwischen die Häuser. Er stellte seine Statue in eine weite Ebene, flach, unbewaldet. Heute suchen die Touristen in Chemnitz nach dem Schädel oder nach dem Nischel. Das Problem gab es in Babylon nicht. Zig Kilometer weit war die Statue zu sehen. Und dann wurde getrommelt. Alle wurden herbeigetrommelt zur Weihe. Weihe, das ist ja immer so ein Zeichen für Totalanspruch. Ein Gebäude wird geweiht, es gehört dann nur dem einen Zweck. Ein Priester wird geweiht, er gehört dann nur noch Gott. Die Jugend wird geweiht, ja, wem gehört die dann eigentlich? Die Statue wird geweiht, sie gehört dem König. Sie ist Sinnbild seiner vermeintlichen Allmacht. Und sie muss angebetet werden. Im Allgemeinen hat die Allgemeinheit keine Lust zu solchen Aktionen, keine Lust an solchen Weihen teilzunehmen. Deshalb muss sie hinkommandiert werden, dort aufmarschieren, dort warten, dort jubeln, dort anbeten, dort niederfallen. Oh, oh, wie man so etwas aufzieht, das wusste man schon im alten Babylon. Am besten geht's mit Blasmusik und mit Trommeln, möglichst viel und möglichst laut. Und das funktioniert auch heute noch. Und bei der richtigen Musikauswahl, da erreicht man auch die Massen. Und sie schunkeln mit oder sie klatschen mit oder sie marschieren mit. Und abends hört man dann, das war aber wieder schön. Es war nicht schön, der Kult in Babylon. Der Kult um den Marx-Kopf zu seiner Enthüllung. Der Aufmarsch am vergangenen 8. Mai, am 8. Mai 21 auf dem Roten Platz in Moskau vor dem Kreml, vor Putin. Alles nicht schön. Und alles auch immer noch so mit Sorge und mit Angst verknüpft. Denn Freude und Jubel oder sogar Liebe, das kann man nicht befehlen. Aber gepaart mit Angst, mit ein paar Drohungen, dann tun alle so, als ob sie jubeln und sich freuen und ihre Oberen lieben. Alle? Fast alle. Es gibt immer ein paar, die das Spiel durchschauen oder vielleicht einen anderen festen Grund haben, einen anderen Halt im Leben, die Liebe erfahren haben ohne Angst, die jubeln können ohne Kommandos, die sich freuen, weil sie Gott kennen und die eben diese Erfahrung machen, die Weltenherrscher kommen und gehen und sie zerschlagen auch Porzellan, manchmal noch mehr, aber sie gehen wieder. Gott bleibt. Ich will mich überhaupt nicht erheben über die vielen, die da überall mitgemacht haben, hier vor 2500 Jahren oder vor 80 Jahren oder vor 40 Jahren, die da angebetet haben, den Falschen, oder einfach Angst hatten vor den Öfen. Die gab es schließlich nicht nur in Babylon. Aber ich will mit ihnen die ehren, die damals nicht umgefallen sind. Die gab es ja auch. Drei junge Männer waren es bei Nebukadnezar. Daniel selbst war gar nicht mit dabei, er war vielleicht auf Dienstreise oder zu einer Weiterbildung. Aber die drei Freunde, die sind vor Ort und waren aufgrund ihrer hohen Ämter ja schon von Berufswegen verpflichtet, ihre Winkelemente zu schwenken. Aber ihre Plätze auf der Tribüne blieben leer. Skandalös. Wir hatten es schon erwähnt, das Regierungsmittel war die Angst. Bei Gott ist das Regierungsmittel die Liebe. Bei Nebukadnezar war es die Angst. Und wo die Angst regiert, da blüht sofort auch das Spitzelwesen. Und schnell werden unsere drei Freunde verhaftet, verhört. Und weil sie uneinsichtig sind und nicht auf den König vertrauen wollen, sondern auf Gott, da ereilt sie die Strafe, der Feuerofen. Was jetzt kommt, kann ich wieder nicht erklären. Auch Nebukadnezar kann es nicht erklären. Aber er sagt uns, was er sieht. Nämlich eine vierte Gestalt, einen Engel. Es gibt Theologen, die vermuten, dass es Jesus selbst war, der die drei Männer bewahrt. Und unsere drei Freunde kommen unversehrt wieder heraus aus der Glut, aus dem Feuer. Da hat Gott gesiegt. Natürlich hat Gott gesiegt. Manchmal siegt er so ganz sichtbar und offensichtlich. Meistens spüren wir seine Hilfe und seine Nähe viel unspektakulärer. Aber sie ist da. Gottes Hilfe ist da, seine Liebe, die Freude, die er schenkt, wirklich Grund zum Jubeln. Selbst Nebukadnezar lässt sich hinreißen und lobt den Gott der Juden und den Schöpfer der Welt. Na und wir erst. Amen. Wir halten wieder eine kleine Stille und dann steht bei mir im Manuskript Austausch. Gestern hat Nebukadnezar von so einem Riesenstandbild geträumt. Wir haben das ja gestern gehört, im gestrigen Bibelwochenabend. Heute lässt er eins bauen. Ist das der richtige Schluss? Möchte sich jemand austauschen mit uns? Ja. Ich habe gesagt, auch Nebukadnezar ließ sich hinreißen und lobte den Gott der Juden, den Schöpfer der Welt. Und dann habe ich gesagt, na aber wir erst. Das wir erst heißt jetzt nicht, wir warten auf den Feuerofen, das wir erst heißt, wir stimmen ein in das Gotteslob. Ja, das war der Tenor am Schluss. Wenn es ein bisschen missverständlich war, sage ich das nochmal so. Es geht darum, unserem Gott die Ehre zu erweisen, was Nebukadnezar am Ende, weil er so überwältigt ist, ja auch macht. Und daraufhin habe ich gesagt, wir machen das ja noch viel mehr, ohne dass uns jemand mit einem Feuerofen drohen muss, zumindest nicht uns persönlich hier. Ja. Aber die Situation ist schon auch grausam. Aber im jüdischen Gesetz, in den jüdischen Geboten, da steht ja dieses Bilderverbot nochmal genau drin, was Jesus Christus für uns in unseren 10 Geboten nicht mit übernommen hat. Aber im Alten Testament, die Juden, die waren ja da auch beschädigt durch die Geschichte vom goldenen Kalb und was es alles gab, wo Gott sich auch deutlich von seinem Volk immer wieder mal abgewendet hat. Und deshalb ist dieses Bilderverbot für einen, also bis heute, für die Menschen jüdischen Glaubens ist ein ehernes Gesetz. Und hier kommt das nochmal ganz, ganz deutlich. Und die Geschichte erzählt uns ja, dass Gott nun gerade zu den Leuten hält, die sich an der Stelle wirklich auf seine Gebote, also man kann auch sagen, zurückziehen. Ja, lieber Gott, du hast das geboten, wir befolgen das und es geht gut. Es muss nicht gut gehen, aber es ging gut und auch ging gut als ein Zeichen an die Welt von damals, an das Reich Babylon. Das hat sich ja auch rumgesprochen, was da geschehen ist. Ja. Noch ein Wort. Oder Musik.
Oh.
Schlagen Sie bitte noch einmal auf den Lobgesang der drei jungen Männer, Seite 39 und 40. Dieser Lobgesang der drei jungen Männer im Feuerofen, der hat es ja nicht in die Lutherbibel geschafft. Da muss man in die Zusatzbücher, in die Apokryphen schauen, um das zu finden. Umso mehr freue ich mich, dass die Autorin dieser Bibelwochen-Broschüren das mit aufgenommen haben, denn ich halte das für einen wichtigen Text. Was macht man denn in so einer Situation? Und dann steht manchmal so lapidar oder wir sagen uns das so, wir preisen Gott. Aber hier haben wir so einen Lobpreis drin, wie in höchster Not die drei Männer zu Gott rufen. Und sie rufen nicht Hilfe, sondern sie loben und preisen ihn und drücken da ihr ganzes Gottvertrauen damit aus. Wir wollen wie am Anfang auch jetzt miteinander ein Stück dieses Psalms beten, von Vers 82 an. Sie übernehmen bitte wieder den Kehrvers. Preist den Herrn, ihr Menschen. Preist den Herrn, ihr Israeliten. Preist den Herrn, ihr seine Priester. Preist den Herrn, ihr seine Knechte. Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der Gerechten. Preist den Herrn, ihr Demütigen und Frommen. Preist den Herrn, Hanania, Asaja und Michael. Denn er hat uns der Unterwelt entrissen und aus der Gewalt des Todes errettet. Er hat uns aus dem lodernden Ofen befreit, uns mitten aus dem Feuer erlöst. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Huld währt ewig. Preist den Herrn, ihr seine Verehrer. Preist den Gott der Götter. Singt ihm Lob und Dank, denn ewig währt seine Güte. Ein Fazit, ihr Lieben. Am Sonntag hatten wir hier einen kleinen Schriftzug, der würde ja auch hier wieder ranpassen. Mit Gott geht es gut, hatten wir am Sonntag als Resümee. Und hier, ich habe mir einen Satz notiert, der heißt, schlimmstenfalls wartet der Himmel. Denn sowohl Daniel bei den Löwen, als auch die drei Männer im Feuerofen, die haben natürlich auch mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber das Schlimmste ist eben aus Gottes Sicht nochmal etwas ganz anderes. Und wenn wir uns ab und zu mal und angeregt durch so einen Text auf Gottes Perspektive einlassen, dann wartet der Himmel und das ist nichts Schlimmes. Das Daniel-Buch will Mut machen. Mut auch für scheinbar ausweglose Situationen. Und dazu das Vertrauen stärken, dass Gott überall zugegen ist. Das haben ja Daniel und seine Freunde gemerkt. Die sind ja von Jerusalem weggeführt worden und haben den Gott der Juden natürlich in Judäa, in Jerusalem verortet und haben gemerkt, haben gelernt, der ist ja überall. Der bewahrt und behütet uns auch in diesem Sündenbabel, in diesem Babylon. Gott ist nicht nur in der Kirche zu Hause, sondern er ist überall. Er ist überall erreichbar und er hat überall Macht, auch in der Kirche. Aber auch wenn wir in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn wir unterwegs sind, wo auch immer. Das ist die Erfahrung von Daniel und seinen Freunden. Und diese Erfahrung will das Daniel-Buch mit uns teilen. Wenn Gefahren drohen, mit Gott geht es gut. Und darauf das Amen.
Strophe 3 morgen.